Mit Bernd Lechler, hallo. Und das Thema dieser Stunde heißt Aura Against the Machine. Wie viel Seele kann KI-Musik haben? Wie viel besondere Ausstrahlung? Kann sie uns zum Tanzen bringen, zu Tränen rühren? Und falls ja, wäre das wahrhaftig oder gefaked oder Kitsch? Wir sprechen mit Philosophen.
Vielleicht ist es letztlich doch egal, ob es KI generiert ist oder nicht.
Und Philosophinnen.
Nein, KI hat kein Selbstbewusstsein, keine Art von eigener Intention.
Und mit experimentierfreudigen Musikern.
Dann kannst du Musik hören, die hast du halt dir niemals träumen gewagt.
Die Musikpsychologie beschäftigt sich auch mit dem Thema.
So wie ich das momentan höre, ist die Ausdruckskomponente bei den Systemen auf Musikschulniveau.
Und als Songwriterin hat man wieder andere Sorgen und Fragen.
Wir geben unseren Bereich Stück für Stück her. Ja, aber der Gesang kann nicht so gut klingen. Doch, kann er. Ja, aber die Stücke haben eine Flachheit, die können nicht berühren. Doch, können sie. Was können wir, das unersetzlich ist?
Es ist in der Musik wie in anderen Bereichen auch. Künstliche Intelligenz inspiriert Vorstellungen vom kreativen Quantensprung ebenso wie Horrorszenarien. Fest steht, sie ist da. Sie wird benutzt. Man kann mit ihr spielen, Memes mit ihr machen, Klangtapeten, hübschen Quatsch und Hits.
Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I need her, kick her to the curb.
Genau, da war das gefakte Duett der Superstars Drake und The Weeknd, das in die Charts ging, bevor es von den Rechteinhabern zurückgezogen wurde. Menschengemachter Beat, künstliche Stimmen und ein ziemlich guter Song, der aber auch ein Licht darauf zu werfen schien, wie berechenbar der Sound von Drake geworden war. Die ethischen und juristischen Probleme KI-generierter oder KI-assistierter Musik liegen auf der Hand. Generative KI wird mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert, Geld verdienen werden damit aber vor allem die Tech-Konzerne. Und was ist mit den Musikerinnen, Jingle-Komponisten, Songwritern, die möglicherweise bald durch billigere und schnellere, unkompliziertere KI ersetzt werden? In dieser Sendung geht es aber vor allem darum, was uns Hörerinnen und Hörern KI-generierte Musik geben kann oder eben nicht. Und auch, was die menschlichen Schöpferinnen und Schöpfer davon halten, die in der bisherigen Popgeschichte ja prima ohne künstliche Intelligenz ausgekommen sind, jetzt aber ein neues Werkzeug an die Hand bekommen haben. Oder nochmal anders gefragt, eine Zukunft mit, sagen wir, Radioprogrammen, Playlists und DJ-Sets, in denen KI-generierte Musik ebenso läuft wie menschengemachte, mit Songs, bei denen wir nicht mehr wissen, ob und wie ein Mensch daran mitgewirkt hat. Ein Mensch mit einer Geschichte, ein Mensch in einer Lebenssituation, mit Ideen, mit Wünschen, mit einem Körper. Wollen wir das? Interessiert uns das? Ist das aufregend oder unheimlich? Sind zukünftige Songklassiker denkbar, die gepromptet wurden? Kriegen Algorithmen Lieblingslieder hin? Wahrhaft mitreißende Musik, egal ob poppig oder avantgardistisch, für den Kopfhörer oder für den Club? Ein Abend in der Stream Hall in Shibuya, einem Bezirk von Tokio. Emergent Rhythm heißt diese Performance. Hinter dem Mischpult auf der Bühne agiert Nao Tokui, DJ, Elektronikspezialist, zeitweilig Professor an der privaten Keio University. Die Musik, die er hier aufführt, wird von KIs generiert.
Instead of playing existing songs, I use a few different AI models to generate music.
Statt bestehende Songs zu spielen, benutze ich mehrere KI-Modelle, die die Musik erzeugen. Genauer gesagt, kreieren sie Loops, Basslinien, Rhythmusmuster und Melodien fast in Echtzeit, sodass ich sie als DJ vorhören und auf der Bühne mixen kann. Textprompts verwende ich dabei nicht, aber ich habe einige Parameter oder Regler, mit denen ich das Material verändern kann. Ich kann es tanzbarer oder ruhiger machen oder höher und tiefer stimmen.
Wie fühlt sich das an, dieses Musikmachen unter KI-Beteiligung? Nao Tokui vergleicht es mit Wellenreiten, Surfen.
Ich verwende die Analogie des Surfens, weil ich mich in der Mitte zwischen aktiv und passiv fühle. Beim Surfen ist man ja einerseits passiv, weil man ohne Welle nichts tun kann. Aber dann muss man sich geeignete Wellen aussuchen, die sich gut surfen lassen, die einen eine Welle tragen.
So that you can make good turns and, you know, you can ride the wave.
Auch ich kann ohne die KI nichts tun, bin aber als DJ doch aktiv, indem ich die Modelle und ihren jeweiligen Output auswähle. Und das Wichtigste dabei ist, ich kann nicht alles kontrollieren. Ich muss loslassen und auf das vertrauen, was die KI ins Spiel bringt. Wenn ich mit KI auflege, gibt es immer Momente, in denen ich von einem unerwarteten Rhythmus oder einer neuen Klangfarbe Gänsehaut bekomme.
I get goosebumps when I hear such unexpected rhythm patterns or, you know, timbres.
Neben ihm am DJ-Pult steht auf einem Stativ ein stilisierter, gesichtsloser, menschlicher Kopf, der im Takt der Musik mitnickt und fürs Publikum sozusagen die zweite Persönlichkeit darstellt, die hier mitmischt. Als was nimmt Nao Tokui die KI wahr? Als Werkzeug, als Instrument oder als musikalische Partnerin?
Das ist schwer zu beschreiben. Es ist ein Zwischending zwischen kreativem Partner und Werkzeug. Ich habe das Gefühl, dass ich mit der KI zu einem Wesen verschmelze. Deshalb verwende ich in diesem Fall eine andere Analogie. Es ist, als würde ich ein Pferd reiten. Statt Disc-Jockey bin ich ein KI-Jockey. Ich reite die KI.
I'm riding AI.
Das Publikum reagiert übrigens unterschiedlich. Manche tanzen einfach, ohne sich groß für den KI-Aspekt zu interessieren. Viele stehen nur da und schauen und staunen. Lustigerweise registriert die KI das mittels einer eingebauten Kamera und bietet dann ständig neue Ideen an, weil sie denkt, ihre Musik lässt die Leute kalt. Jedenfalls spielt immer noch die schiere Kuriosität eine Rolle, wenn KI-Musik Schlagzeilen macht und Klicks generiert. Die Faszination an der gelungenen Kopie. In analogeren Zeiten haben die Leute schließlich auch Eintrittsgeld bezahlt, um Wachsfiguren von Hollywood-Stars zu sehen. Ist es vor allem das? Oder kann künstliche Intelligenz tatsächlich eine Aura erschaffen? Nach der berühmten Definition von Walter Benjamin bedarf es dafür zwar einer Einzigartigkeit, die ja schon eine Schallplatte nicht haben kann, weil es tausende Exemplare von ihr gibt und kein Original, aber authentisch kann auch eine Aufnahme sein und auratisch in dem Sinn, dass sie in einem bestimmten Kontext von einem Menschen erschaffen wurde. Fragen wir doch ChatGPT.
In diesem Sinne wäre es schwer zu argumentieren, dass KI-Musik eine Aura hat, da sie durch Algorithmen generiert wird und in der Regel auf existierenden musikalischen Daten basiert. Es fehlt die menschliche Intention, die Emotion und der persönliche Ausdruck, die oft als Quelle der Aura gesehen werden. Allerdings könnte man die Frage auch anders betrachten. Wenn man die Aura eher in der Wirkung der Musik auf den Hörer sieht, könnte KI-generierte Musik durchaus eine emotionale oder tiefgehende Erfahrung schaffen, die für den Hörer eine Art Aura entwickelt. Wenn Menschen sich von KI-komponierter Musik genauso bewegt fühlen wie von menschlich geschaffener, könnte man argumentieren, dass auch diese Musik eine besondere Ausstrahlung besitzt. Allerdings nicht im traditionellen Sinne von Einzigartigkeit und Authentizität, sondern eher durch die individuelle Erfahrung.
Rushing to my basement, locking myself in, logging on the net with an evil manic grin, perusing the dark web, prepared for Armageddon, cops busted down the door, not my fault, I was led on. Too late for excuses, now I'm locked up in a cell, staring at the walls, my radicalized hell. Careful what you watch, conspiracies ain't funny, don't end up like me, I'm not a happy bunny.
No way. we gone so low down the rabbit hole? Lost my mind, I sold my soul down the rabbit hole.
Rabbit Hole vom britischen Projekt Botuoso, gefunden auf der Shortlist des AI Song Contest 2024, eines Wettbewerbs, den ein niederländischer Radiosender vor 4 Jahren ins Leben gerufen hat. Das Finale steigt am 5. Oktober in Zürich und auf YouTube. Die Finalisten arbeiten auf ganz unterschiedliche Weise mit künstlicher Intelligenz. In aller Regel fließen viele menschliche Kreativentscheidungen ein, aber auf Instrumenten gespielt oder von Menschen gesungen oder gerappt wurde von dem, was man am Ende hört, nichts. Es ist alles errechnet. Auch hier beim Song des Projekts Onda Corta von 2 chilenischen Podcastern.
Sudamérica, tierra de pasión, fútbol en las venas, samba en el corazón. Sudamérica, Andes majestuosos, selva sin igual, un sueño tropical. Del Caribe al cono sur, la diversidad florece. Culturas milenarias, el legado permanece. Incas, mayas, guaraníes, su historia prevalece. En cada rincón la tradición se estremece. Selva amazónica, pulmón del planeta. Cordillera andina, majestuosa silueta. Lenguas que perduran, culturas que se unen. En esta tierra donde los sueños se reúnen. Tierra de pasión, fútbol en las venas, samba en el corazón. Sudamérica, Andes majestuosos, selva sin igual, un sueño tropical.
Guter Song, oder? Und macht Spaß. Wollte man ihn öfter hören? Stört es, dass Computer das gemacht haben, wenngleich mit viel menschlicher Unterstützung? Akzeptieren wir die Täuschung? Und wenn ja, was muss eine KI überhaupt genau hinkriegen, wenn sie ein Lied generieren will, das wir lieben werden? Was suchen wir in der Musik? Die Psychologie geht von 3 Grundwerten aus, die für Fans von Beyoncé, Beethoven und Black Sabbath gleichermaßen gelten. Reinhard Kopitz, Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
Die große Mehrheit der Menschen sucht im Wesentlichen erstens eine Stimmungsregulation, also negative Stimmungen vermeiden und hin zu positivem Wohlbefinden. Sie sucht mit Musik auch die soziale Nähe, also das gemeinsame Hören von Musik mit anderen. Das kann im Live-Konzert sein, aber das kann auch sein, wenn man seine Spotify-Streams teilt durch einen zweiten Kopfhörer. Und das dritte Moment, das wir wissen, ist zum Nachdenken und die Selbstreflexion über mich selber. Also in schwierigen Situationen ein Zu-sich-Kommen, um nach Lösungen zu suchen oder auch überhaupt mal wieder Kontakt mit sich selber aufzunehmen. Und das sind die 3 Hauptfaktoren, nach denen wir immer suchen, wenn wir Musik im Alltag hören.
Und kann das eine KI genauso gut bedienen wie menschliche Komponisten oder Performerinnen?
Das ist eine schwierige Frage. Die Forschung steht da ganz am Anfang. Also im Moment würde ich ungefähr vorsichtig formulieren, können wir nicht ausschließen. Aber dazu müssten wir wissen, wie kommt Emotion in diese Produkte der KI-Systeme hinein? Dass sie Struktur können, die Systeme, das ist keine Frage, denn damit sind die trainiert worden. Jetzt kommt aber das Nächste, die Qualität, die dieses computergenerierte Material tatsächlich wie eine menschliche Performance klingen lässt, braucht etwas anderes, nämlich die sogenannte expressive Grammatik. Also, wir haben so bestimmte Basisregeln, wie Musik ihren Ausdruck bekommt und das, was uns berührt. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn die Tonhöhe steigt, die Melodie geht nach oben, wird es meistens lauter. Oder am Ende einer Phrase wird es langsamer, damit wir verstehen, aha, hier ist eine Einheit zu Ende und es beginnt etwas Neues. Dazu gab es schon in den 90er Jahren einen Katalog der expressiven Grammatikregeln. So, und jetzt würde man sagen, wenn wir die haben, dann können wir doch die KI-Systeme damit trainieren. Genau, das würde ich auch sagen. Die Frage ist nicht, ob wir das können, sondern ob wir das sollen.
Aber passiert es nicht schon ganz von selber, dass das mitgelernt wird von der KI? Denn es ist ja alles da.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Da lässt sich das auch nicht unter die Motorhaube schauen, was genau trainiert wird und welche Parameter extrahiert werden. Man muss sich das immer vorstellen, je mehr dieser Steuerparameter ich habe, desto mehrdimensionaler werden auch die ganzen Systeme und desto anspruchsvoller wird die Berechnung oder wird die Modellierung in den Systemen, die also hunderte von Dimensionen auch haben müssen. Und die Rechenzeit nimmt überhaupt kein Ende, wenn ich das auch noch als Steuerparameter hineinnehme.
Um diese Komplexität zu veranschaulichen, schickt Reinhard Kopitz nach unserem Gespräch noch einige Klangbeispiele, die verdeutlichen, eine Geigerin könnte, sagen wir, die wohlbekannte Eurovisionsmelodie ohne lang nachzudenken, fröhlich spielen. Oder auch geradezu zornig. Traurig geht natürlich auch. Oder vielleicht eingeschüchtert. Kann man das einer KI beibringen? Wie lange müsste sie dafür rechnen? Und wäre das Ergebnis tatsächlich berührend?
Also, so wie ich das momentan höre, ist die Ausdruckskomponente bei den Systemen so ungefähr, ich würde sagen, so auf Musikschulniveau. Das ist nicht das, was professionelle Musikerinnen auch machen würden.
In 5 oder 10 Jahren könnte das freilich schon wieder ganz anders aussehen. Und schon heute kann es, wenn der Mensch nachhilft oder mitarbeitet, ganz schön emotional werden. Vergangenen April etwa unter Depeche Mode Fans. Echoes of your dark voice, pulsing with consistency. Wrap me in electric hair. We vibrate in harmony. You shift and I'm insistent. Caught in your frequencies. Let your rhythm capture me in circuits of intensity. We move through realms of shadow plays with beats that fill the night and days. You're the sound I'm chasing after, fusion of joy and of disaster. Like a Mystery heißt dieser Song. Der Text würde vielleicht nicht ganz den Ansprüchen von Depeche Mode-Lyriker Martin Gore genügen. Die Songstruktur schlägt ein paar nicht ganz logische Haken, was nicht schlecht sein muss. Aber Melodik, Sound und besonders natürlich die Stimme von Dave Gahan, hat das nicht definitiv eine Aura? Der Sänger war, man ahnt es, nicht beteiligt. Die kanadische Künstlerin Andrea Fryer hat diese Depeche Mode-Kopie mit der allseits zugänglichen Plattform Udio.com erstellt. Wir hätten gern mit ihr darüber gesprochen, warum und wie genau sie das gemacht hat, aber Andrea Fryer antwortet per E-Mail, sie habe so viel Hass gerade von Depeche Mode-Fans bekommen, aufgrund deren Proteste dann YouTube ihren Kanal gesperrt habe, dass sie den Ball im Moment lieber flach halte. Auf Nachhaken ergänzt sie immerhin:
Ich habe sehr gemischte und widersprüchliche Gefühle in Bezug auf KI-Musik. Ein Teil von mir ist begeistert von ihren Möglichkeiten, aber ich verstehe auch die moralischen und ethischen Bedenken. Deshalb habe ich keinen Song, der eindeutig nach einem berühmten Act wie Depeche Mode klingt, monetarisiert oder verkauft. Und würde das auch nie tun. Ich habe diese Lieder nur auf YouTube veröffentlicht, weil ich die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz faszinierend finde und zeigen wollte, was jetzt schon möglich ist. Eines möchte ich aber doch sagen. Es ist ein Irrglaube, dass man nur einen Knopf drückt und sofort einen kompletten Track produziert bekommt. In Wirklichkeit hat jeder Song viel Zeit und Mühe gekostet. Man fängt nämlich nur mit einem 30-Sekunden-Clip an und muss dann mehr und mehr Teile generieren, die gut genug sind und dazu passen. Bei manchen Songs habe ich einen Tag, bei anderen 2 oder 3 Wochen gebraucht, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Das ist es wohl, was man den Human Touch nennt. Ich bin allerdings sicher, dass die KI in der Zukunft so viel besser werden wird, dass es diesen Input nicht mehr braucht. Let your river, need it running. Sound this into stew. And the
Gerade auf Stimmen, die mittels KI geklont werden, reagieren wir meist besonders stark, weil eine Stimme etwas so Körperliches und Persönliches ist und weil wir durch lange menschheitsgeschichtliche Erfahrung auch die größte Sensibilität dafür haben, die schärfsten Antennen und uns eine gelungene Imitation dadurch besonders beeindruckt. Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker und Technikphilosoph von der Uni Zürich, sieht da auch das größte Potenzial für KI-Musik mit Aura oder jedenfalls großer Emotionalität, wenn sie berühmte Stimmen rekonstruiert.
Wenn man das macht, dann kann man erstens vielleicht noch besser emotionalisieren mit der Musik, weil die Leute ja diese Stimmen lieben, diesen Klang im Ohr haben und man kann vielleicht doch Musik für die Ewigkeit schaffen. Und natürlich liegen darin wahnsinnige Möglichkeiten. Wir stellen uns vor, Elvis Presley würde jetzt neue Platten herausgeben mit ganz neuen Songs. Es ist eben seine Stimme, die geklont wird. Wir sprechen hier vom Stimmklon und das wäre natürlich ein hochinteressanter Markt. Ich finde das aus ethischen Gründen problematisch. Ich finde es in Ordnung, wenn jetzige Musikgruppen wie ABBA oder KISS die Rechte hergeben für ihre Stimmen, für ihre Auftritte und so weiter. Aber nachträglich bereits Gestorbenen ihre Stimmen zu klauen, um daraus neue Platten zu machen, das ist aus ethischer und rechtlicher Sicht bedenklich. Aber man stelle sich vor, was man damit machen könnte. Nochmals, man hat diese Stimme von Elvis Presley. Sie funktioniert, sie ist schön.
Sollten wir nicht zufrieden sein mit den Aufnahmen, die er hinterlassen hat?
Eigentlich ja, aber wie haben wir gejubelt vor kurzem, als die Beatles eine neue Aufnahme vorgelegt haben. Und man stelle sich vor, man ist so vernarrt in einen Star. Und dann, es gibt ja dieses magische Alter von 27 und dann stirbt dieser Star wie Kurt Cobain und Amy Winehouse und so weiter. Und dann hat man mit Hilfe von KI die Möglichkeit, doch noch weitere Songs zu haben. Doch, ich glaube, ein Stück weit wollen wir das. Nicht alle von uns. Aber wenn sie so vernarrt sind in einen Star und alles von ihm gehört haben und denken würden, wie wäre es denn, wenn er 28 geworden wäre, wenn sie 29 geworden wäre? Ja, dann sehe ich, dass Leute danach hungern, Musik zu haben, die noch in den Jahren nach diesem Tod entstanden ist.
Oder auch Performances zu erleben, die lange Jahre nach einer Karriere aufgeführt werden, wenn die menschlichen Protagonisten längst zu alt dafür sind. Seit Mai 2022 und noch bis mindestens Mai 2025 steigt die Show ABBA Voyage an 5 Tagen die Woche, teils 2-mal täglich in der eigens aufgebauten 3000 Menschen fassenden ABBA Arena in London. Auf der Bühne digital generierte Avatare von Agnetha, Björn, Benny und Anifried, so wie sie 1979 aussahen. Vielleicht noch ein bisschen schlanker und mit einigen aktualisierten Dance-Moves. Technikphilosoph Oliver Bendel hat sich das angesehen und war stärker beeindruckt, als er erwartet hatte.
Bei anderen Konzerten wie Rihanna oder Beyoncé ist der Star oft ganz weit weg und schaut einen nie an, wie sollte sie das auch machen. Und bei diesen Konzerten ist das so gemacht, dass man das Gefühl hat, wirklich mit dabei zu sein, Teil dieser Show zu sein. Und das ist ein Paradoxon, also diese Avatare sind nicht echt, sie wurden aufgenommen über Motion Capture mit den echten ABBA-Leuten. Sie stehen als Konserve vor uns, man kann auch nicht groß eingreifen in dieses Konzert, wobei man noch sagen muss, es ist eine Liveband links vorne, die aber nicht die große Rolle spielt. Und obwohl das alles eine Konserve ist, obwohl das alles Kunst in der Kunst ist, es wirkt unheimlich echt in der Unechtheit. Und das ist faszinierend. Man geht mit. Sobald sie zum Beispiel singt über Dancing Queen, der ganz große Hit, stehen die Leute auf, die Omas werfen ihre Rollatoren weg und fangen an zu tanzen. Und das ist wirklich auch ein bewegendes Bild. Also diese Musik bewegt, sie bewegt uns. Was nicht funktioniert, wenn einer der Männer nach vorne geht und einen Witz erzählt, dann merkt man, oh, das ist aufgenommen, das funktioniert nicht. Aber was funktioniert, ist die Musik, die Show. und das Licht. Es ist ein überwältigendes Erlebnis.
Konzerte von Avataren sind vermutlich nur für die ganz ikonischen Bands eine Option. Die nächsten, die ihre Karriere nach dem Vorbild von ABBA verlängern, sind die maskierten US-Rocker Kiss. Ob irgendwann die Beatles oder U2 folgen, wird man sehen. Interessant ist daran aber auch der Nostalgiefaktor, der Blick zurück statt nach vorn, das Nutzbarmachen der Vergangenheit. Der britische Autor Simon Reynolds hat in seinem Buch Retromania schon 2011 beschrieben, dass sich die Popmusik längst vorwiegend an zurückliegenden Erfolgen bedient und dass sich das nicht zuletzt dem Internet verdankt.
Auf einmal war die ganze Musikhistorie verfügbar und es übte natürlich eine große Anziehungskraft aus. Das Gefühl, etwas zu erleben, konnte leicht erlangt werden. Tatsächlich sogar leichter, indem man sich in die immense Vergangenheit begab, statt nach vorne zu gehen. Es handelte sich dabei immer noch um einen Forschungsdrang, der aber die Gestalt der Archäologie annahm. Dieses Phänomen setzte bereits in den 80ern ein, doch im letzten Jahrzehnt ist es richtig eskaliert. Die jungen Musiker, die in den letzten 10 Jahren zur künstlerischen Reife gelangten, wurden in einer Umgebung groß, in der die musikalische Vergangenheit in einem beispiellosen und überwältigenden Maße verfügbar war. Das Resultat ist ein anderer Ansatz des Musikmachens, der zu einem sorgfältig arrangierten Mosaik aus Verweisen, Andeutungen und Klanggeflechten führt, dem Produkt eines ausgesuchten und oftmals überraschenden Geschmacks, der die Zeiten und die Weltmeere überbrückt.
Simon Reynolds schrieb das, bevor Spotify und die anderen Streaming-Plattformen den beschriebenen Zugriff auf die Popgeschichte noch viel einfacher gemacht haben. Und er wurde seither vielfach bestätigt. Bands spielen ihre berühmtesten Alben im Konzert von Anfang bis Ende nach. Die Reunion einer Band wie Oasis sorgt für mehr Wirbel als jeder noch so brillante Newcomer. Rechtehändler bezahlen für die Songkataloge alter Größen wie Bob Dylan oder Fleetwood Mac hunderte Millionen Dollar, um sie in der Zukunft verwerten zu können. Kinofilme erzählen die Lebensgeschichten und Karrieren von Elton John, Amy Winehouse oder Queen noch einmal. Künstliche Intelligenz ist dabei eine immens hilfreiche Technologie. Ob man nun, wie gesagt, ABBA verjüngt auf eine Bühne stellt, oder den Gesang von John Lennon aus einem Kassettendemo herauslöst, oder uralte Filmaufnahmen der Beatles aussehen lässt, als wären sie gestern gedreht worden. Und verkörpern nicht auch die generativen KI-Modelle, um die es uns hier vor allem geht, diesen rückwärtsgewandten Zeitgeist? Eine Technologie, deren Aufgabe es ja buchstäblich ist, in der Vergangenheit zu graben, die ausschließlich mit Ideen arbeitet, die schon da sind oder mal da waren. Wie wahrscheinlich auch bei der Musik, die hier gerade drunter liegt. Gepromptet mit den Stichwörtern futuristisch, entspannend, instrumental. Kann KI überhaupt kreativ sein? Etwas wahrhaft Neues schaffen mit einer eigenen Ausstrahlung oder Aura?
Wenn wir nur KI machen lassen und nicht mehr als Menschen in irgendeiner Form eingreifen, dann werden keine neuen Kunstrichtungen entstehen. Es kann gar nichts Neues entstehen.
Das sagt Dorothea Winter, Philosophin mit Forschungsschwerpunkt Digitalisierung und KI an der Humanistischen Hochschule Berlin.
Das heißt, die wird einfach vor sich hin dümpeln, eben die Sachen neu kombinieren. Da kommen auch bestimmt schöne Sachen raus. Aber es hat ja, das zeigt ja auch die Kunstgeschichte in allen verschiedenen Medien, es hat immer irgendeine Art von Mensch gebraucht, der gesagt hat, ich breche jetzt mit den dagewesenen Normen, ich breche mit den Regeln und ist ja auch bewusst und mach was anders als alle bis daher.
Aber könnte nicht auch eine KI die Regeln brechen? Ist es nicht denkbar, dass, wenn man in den 70er Jahren eine KI mit Led Zeppelin und Pink Floyd und Fleetwood Mac hätte füttern können und gesagt hätte, so, jetzt machen wir was ganz Neues, dass dann die Sex Pistols rausgekommen wären und die KI Punk erfunden hätte?
Ich fürchte nicht. Ich glaube, wenn wir sie in den 70er Jahren einfach nur mit allem, was bis dahin gekommen ist, gefüttert hätten, dann wären da super 70s-Songs rausgekommen. Aber wir wären nie zu Cloud-Rap gekommen, vermutlich. Das hätte sie nicht von sich aus gekonnt, sondern da hätten wir eben irgendwelche Menschen gebraucht, die gesagt haben, gut, wir machen jetzt mal was ganz anderes.
So wie diese Systeme funktionieren, heißt das, es ist eigentlich ausschließlich Rekombination. Alles, was das System macht, geht an irgendeiner Stelle auf ein Trainingsmaterial zurück.
Nochmal der Musikpsychologe Reinhard Kopitz, der vorhin über das noch recht begrenzte musikalische Ausdrucksvermögen von künstlicher Intelligenz sprach. Um herauszufinden, ob KI wahrhaft kreativ sein kann und dabei auch geschickt ist, oder ob sie uns bei ihren Kompositionen eben doch etwas Abgekupfertes unterjubelt, dessen Ursprung wir nur nicht kennen, haben Kopitz und seine Studierenden sich eine andere Aufgabe überlegt. Sie haben einem KI-Modell eine bekannte Melodie vorgelegt und ihm befohlen, diese auf eine eigene, originelle Art fortzusetzen. Das war ein Refrain von Udo Lindenberg.
Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten. Würd ich dich begleiten.
Den reduzierten sie auf seine Melodie. Und trugen der KI auf, mehr daraus zu machen. Das Ergebnis war enttäuschend. Tonfolgen, die zu der eigentlich unkomplizierten Akkordfolge des Songs kaum passten und einfach keiner nachvollziehbaren Logik folgten. Ohne Vorbild schien die KI hilflos. Das heißt, ihre scheinbare Kreativität wäre nur
eine geschickte Rekombination. Da entsteht nichts Neues. Nur in diesem Falle ist es zufällig so, dass wir es hören können, wenn man das Stück kennt. Aber viele der Materialien sind mir ja auch gar nicht bekannt. Und dann denkt man, dass tatsächlich das System so etwas erfunden hat. Aber meine These ist, das hat es nicht und das kann es auch gar nicht, weil es immer vom Trainingsmaterial abhängt und das musikalische Weltwissen, das verfügbar ist, ist das Trainingsmaterial.
Das ist Musik von zwei weithin anerkannten Protagonisten der elektronischen Musik. Jan Werner und Andy Thoma alias Mouse on Mars. 1993 in Düsseldorf gegründet, naturgemäß interessiert an neuer Technologie. Und auf dem Album AAI von 2021 haben die beiden auch mit KI gearbeitet. Jan Werner.
Es ist insofern anders, als man es schon mit einem Organismus zu tun hat, der immer neue Möglichkeiten oder Variationen ausspuckt. Also ein Sample ist natürlich einmal festgefrorenes Substrat sozusagen, ja, und dann kann man das natürlich filtern und modulieren und bewegen und auseinanderziehen und auch mischen mit anderen Klängen und so weiter. Aber das sind alles immer so lineare Schritte, also quasi Abfolgen von dann mache ich eben das als nächstes damit oder jetzt habe ich mehrere Versionen davon. So eine KI, die rechnet dir das jedes Mal ganz geduldig und aufopferungsvoll neu und bietet dir auch immer wieder so eine Variation davon an. Es ist eben doch sehr lebendig. Du gibst in dein Textfeld ein, KI, bitte sag mir das und das. Du justierst die Parameter, sie soll leicht stottern, sie soll abstrakt sein mit einem Anteil von Singen. Sie soll aber noch erkennbar irgendwie wiedergeben, was in diesem Originaltext, der da eingetippt wurde, zu lesen ist. Und dann sagt man, jetzt rechne, dann dauert das ein paar Sekündchen. Dann schickt der Server die Antwort zurück. Und dann drückt man auf Play und dann ist man überrascht, dass sie jedes Mal sich da was anderes ausgedacht hat. Das heißt, die KI interpretiert mit, ja, die interpretiert und variiert und ist eher, also wenn man es jetzt ganz romantisch sehen will, doch eher sowas wie eine Art Mitspieler, eine Mitspielerin, eine Kollegin.
Als Künstler, sagt Jan Werner von Mouse on Mars, habe man gar kein Interesse, irgendwelche KI-gestützten Abkürzungen zu nehmen.
Die wenigsten Musiker, Musikerinnen, die ich kenne, versuchen, möglichst schnell irgendwie Musik zu produzieren. Die setzen sich auseinander mit einem Instrument oder als Gruppe. Wie kommunizieren wir miteinander? Wenn ich mit jetzt Andy Thoma im Studio bin, dann ist das Letzte, was wir im Sinn haben, eine Platte mischen. Wir wollen einfach möglichst lang mit diesem Material arbeiten, immer wieder Wendungen und Drehungen und andere Perspektiven finden. Und wenn es eine KI gäbe, die sagen würde, hey, erklärt mir genau, was ihr wollt, dann gebe ich euch das in 15 Sekunden. Das würden wir überhaupt nicht interessant finden. Da haben wir ja noch nicht mal angefangen. Ich will das künstlerisch auch nicht zu hoch heben. Es hat halt nichts damit zu tun, was einen da begeistert, dass man eben sich in so eine Forschungs- und Erlebnis- und Neugiersituation mit anderen Menschen begibt. Ne?
Das erinnert uns doch an Nao Tokui, unseren japanischen DJ vom Beginn der Sendung, der die KI surft und reitet. Kann sie menschliche Akteure ersetzen?
That's the question I've been asking myself.
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Aber derzeit glaube ich nicht, dass KI menschliche Musiker und Interpreten ersetzen kann. Natürlich kann sie funktionale Musik erzeugen. Musik zum Einschlafen oder Musik zur Konzentration. Aber dass sie die nächsten Beatles oder die nächsten Oasis generieren wird, glaube ich kaum.
Next Beatles oder Next Oasis oder whatever.
Ich bin aber überzeugt, dass die nächste Generation von MusikerInnen KI nutzen wird, um ihre eigene neue Musik zu erschaffen.
Als Künstler und Informatiker arbeitet er übrigens an den Werkzeugen genau dafür. Naotokuis Startup Newtone hat dieses Jahr das Softwareinstrument Morpho vorgestellt, das Klänge in ganz andere Klänge verwandelt. Diese S-Bahn etwa in einen Klangschalen-Groove. Und hier spielt ein Gitarrist und lässt die KI-Software einen Heavy-Metal-Sänger dazu generieren. KI als neues Instrument. Und wie ist es mit der weniger experimentellen Musik? Wie ist es zum Beispiel mit professionellen SongwriterInnen, die für andere schreiben, und zwar idealerweise Hits? Wie nutzen die KI und was macht es mit ihren Kompositionen? Jovanka von Wilsdorf arbeitet in Berlin als Musical Director für die in Hongkong ansässige Firma Hanson Robotics, hat Songs für oder mit Pop- und Schlagerstars wie Tim Bensko oder Johannes Oerding geschrieben und kennt auch die Songwriting-Camps, in denen heutzutage Radiohits oft entstehen. Sie nutzt die neuen Plattformen wie Suno oder Udio, auf denen sich KI-Musik generieren lässt, und sagt, KI kann helfen, musikalische Ideen umzusetzen oder zu präzisieren.
Ich kann das Ding prompten. Auch ein Prompt zu schreiben ist ja eine neue Kunstform. Wenn ich sehr genau beschreiben kann, was ich mir wünsche und dann kommt ein Ergebnis raus, ist das ja nicht schlecht. Vielleicht lernen wir uns durch die neue Wissenschaft des Prompten sogar mal konkreter auszudrücken. Vielleicht reduzieren wir die zwischenmenschlichen dauerhaften Missverständnisse, weil wir müssen uns genau ausdrücken in diesen Prompts. Und in Udio kann ich jetzt Stems runterladen, das heißt Einzelspuren. Ich kann mir zum Beispiel nur die Drums runterholen, nur die Vocals und so weiter. Wenn ich damit dann weiterarbeiten kann oder mich inspirieren lassen kann von verschiedenen Stilistiken, wie man diesen Text phrasieren könnte, dann ist es wieder für mich eine Muse.
KI als Muse und als Gegenüber.
Wenn ich mit Suno oder Udio arbeite, mit denen habe ich bis jetzt tatsächlich noch kein ganzes Stück geschrieben. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich einen Text für eine Künstlerin, mit der ich arbeite, eingegeben habe und mir sehr verschiedene Stilistiken generieren habe lassen, weil ich nicht so einen richtigen Ansatz hatte und dadurch überhaupt sehr schnell Vorschläge hatte, okay, das schon mal nicht. Oh, das ist eine gute Idee, vielleicht gehe ich wirklich auf Hardam im Kurs. Das heißt, ich habe einfach ein Gegenüber, wo ich fünfmal sagen kann, nö, geht nicht, nö, ist doof, oder ein Ego zu verletzen. Und dann kann ich damit weiterarbeiten. Und das kann ich natürlich auch wieder in die Zusammenarbeit mit anderen tollen Musikern und Musikern.
Wie verbreitet ist denn KI schon in der Branche? Also wie stark wird die genutzt, um zum Beispiel Radiohits zu kreieren?
Das ist natürlich überhaupt gar nicht mehr nachzuprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Writing Camp mir Hilfe hole von Suno oder Udio und mir Teile davon raus und mich davon inspirieren lasse und das aber als Mensch dann wieder umsetze, ist das nicht mehr nachzuprüfen. Und man muss auch sagen, dass auch die Songwriting-Camps vorher geklaut haben. Da hat man sich Referenzen angehört und geguckt, wie nah kann ich da rangehen, ohne dass ich erwischt werde quasi. Das muss man sowieso mal dazu sagen. Es ist nicht so, dass AI schlecht, Mensch gut. Menschen können erstaunlich schlechte Musik machen, auch. Und auch erstaunlich schlecht kommunizieren miteinander, ganz von alleine.
Wichtiger Punkt. Auch menschliche Schöpfungen sind ja nie ganz und gar originär, schon gar nicht im Pop. Selbst Mozart, McCartney und Metallica hatten Vorbilder und Einflüsse und haben von Vorläufern gelernt. ruft nicht auch ein improvisierender Jazz-Saxophonist Licks und Phrasen ab, die er längst eingeübt hat? Und hat Walter Benjamin vielleicht doch recht mit seinem Beharren auf einem Original? Ist nicht bereits eine Aufnahme, eine Schallplatte auch etwas eigenartig Nichtmenschliches? Eine körperlose Performance, ein eingefrorener Moment mit einer Stimme, die ewig jung bleibt, während der Sänger oder die Sängerin altert? Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr verschwimmen bisweilen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, zwischen Künstlern und KI, zwischen charismatischen Stars auf der einen und Avataren und Algorithmen auf der anderen Seite. Zumindest Hintergrundmusik könnte man, so gesehen, tatsächlich ruhig der KI überlassen, oder? Jan Werner von Mouse on Mars wäre unbedingt dafür.
Wenn ich mir vorstelle, ich komme in eine Umgebung, in der früher irgendwelche schlechte, sag ich mal, Hintergrundmusik lief, Muzak, Ambient-Musik oder so, und das hat mich eigentlich genervt. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass das da ist, dann hat es mich genervt. Und ich hätte jetzt eine KI und ich kann dann zu der KI sagen, hey, mach das anders bitte oder spiel mir Renaissance-Musik wenigstens, anstatt so ein blöden Synthesizer-Gedüdel. Und dann sagt die KI, ja, aber der da vorne, der wollte eigentlich Alphörner hören. Und dann macht die eine Mischung von dem Saunabesucher, der die Alphörner wollte und mir, die ich jetzt gerne Renaissance möchte. Dann wird es doch 100-mal spannender als diese bescheuerte Sparsäusel-Kacke, die du irgendwie überall auf der Welt irgendwie kriegst als Aufguss, den du nie bestellt hast.
Okay, wir kriegen spannendere Saunamusik. Aber was ist jetzt mit den Lieblingsliedern?
Es gibt ja KI-generierte Songs, die jetzt in die Hitparaden gehen, aber ich sehe die Größe dieser Songs noch nicht. Also dafür muss ich schon noch einiges tun.
Das heißt, Sie würden auch sagen, die wird man in 10 Jahren nicht mehr hören wollen?
Ja, vielleicht. Wobei Gebrauchsliteratur und Gebrauchsmusik hat auch seine Berechtigung. Ich finde das ein interessantes Popphänomen. Nicht jedes Bild und nicht jeder Song muss für die Ewigkeit gemacht sein. Aber ich gehe davon aus, dass viel KI-generierte Musik nicht nur Gebrauchsmusik ist, sondern Wegwerfmusik in diesem Sinne.
Also die wenigen Studien, die ich dazu kenne, die sprechen von einem AI-Bias. Also wenn wir wissen, dass das ein Klangprodukt ist, das aus der Maschine kommt, ohne eine lebende Person dahinter zu haben, dann bewerten wir es negativ. Es scheint uns also wichtig zu sein, ein Framing oder einen Kontext zu haben, der uns irgendeine Art von Bezug, den wir auch herstellen können, dabei vermittelt.
Genau dieses Wollen, man spricht davon Intentionalität in der Philosophie, ist eines der Kernelemente von Kunst. Mir reicht es also nicht, dass irgendwas einfach nur schön aussieht, sich gut anhört, irgendwie mich bewegt, sondern ich will, dass da eine Person dahinter stand und die mit Intention und bewusst die Entscheidung gefällt hat, ein Werk zu schaffen. Und zwar genau in dieser Weise, wie es dann auch entstanden ist. KI hat kein Selbstbewusstsein. KI kann nicht wollen, zumindest nicht von sich aus. Sie hat eben keine Art von eigener Intention, die sie besitzen kann. Und ich sage auch prinzipiell nicht. Also es kann der Anschein einer Aura entstehen. Es kann also für jemanden, der ein Kunstwerk konsumiert, betrachtet, sieht, hört, für den kann es so scheinen, als sei es ein Kunstwerk. Aber wenn ich auf einmal mitbekomme, aha, da saß gar kein Mensch dahinter, der das eben bewusst geschaffen hat, kann das halt nicht den gleichen Anspruch erfüllen.
Aber wenn wir es nicht wissen, dann ist es eben kaum wahrnehmbar für die meisten Menschen. Und es gibt sogar eine Gruppe, denen ist es auch egal. Es scheint, und das ist überraschend, auch eine Akzeptanz zu geben dafür, dass die Menschen wissen, das ist auch eine computergenerierte Musik mit modernen Systemen, sehr leistungsfähig, und es gibt weder eine Biografie der Person, noch gibt es irgendeine Art von Erlebnis, die hinter diesen Stücken steht. Das ist eher eine, ich würde sagen, ist eine, eher eine Frage der Rezeptionsästhetik, ob wir uns darauf einlassen oder nicht. Meine Vermutung ist, das wird am Anfang durchaus interessant sein, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und dann beginnt der Mensch zu suchen nach dem Authentischen. Das war, glaube ich, immer so.
The last time you came around here, it was to rescue me. You arrived just in time with your customary flair. You rode through the rain all the way from Castellane, with the wind and the wind, all oh, the wind, all oh, the wind in your hair.
Er stand immer für das Authentische, für eine zutiefst menschliche Musik, hinter der in der Tat eine Biografie steht. Erlebnisse, Fantasien und Trauer und Zorn. Nick Cave hat auch früh gegen KI-generierte Songs protestiert, hat sie eine groteske Verspottung allen Menschseins genannt. Aber wie er kürzlich in einem Interview mit der Tageszeitung The Australian erzählt hat, ging er dann doch mal auf eine der neuen Plattformen, die auf einen Prompt hin Songs generieren.
So I went on it and wrote dark, slow, gothic song about a banana.
Ich ließ mir also von Suno einen düsteren, langsamen Gothic-Song über eine Banane schreiben. Nach 15 Sekunden spuckte es einen Song aus, der hieß The Dying Peel, die sterbende Schale. Er war gut, er hatte einen guten Refrain. Die KI hatte sogar verstanden, dass das irgendwie ein Witz war, dass ich mich ein bisschen lustig machte. Ich fand's erstaunlich. Und dann deprimierend. Und dann widerlich.
Auch Nick Cave zielt auf die Geschichte und die Erlebnisse ab, von denen Reinhard Kopitz gerade sprach. Dass Menschen oft jahrelang ihre Instrumente geübt haben oder in einer Band ihre jeweiligen Ideen unter einen Hut bringen mussten. Dass sie eine Erfahrung, eine Emotion, eine Haltung künstlerisch umsetzen wollen. Dass sie dafür vielleicht Mut brauchten. All das eben, was eine KI nicht kennen und auch nicht verstehen kann. Wie übrigens auch unsere Existenz als Körper. Man merkt das, wenn man eine KI Klaviermusik im Stil von Chopin komponieren lässt und kundige Pianisten an bestimmten Stellen den Kopf schütteln.
Wenn man das dann vergleicht, eine Chopin-Mazurka aus dem Originalwerk und dann nach Chopin generierte, das haben wir hier gemacht mit Pianisten. Die sagen dann, ja, das hätte Chopin so nicht gemacht. Diese Wendung ist weder charakteristisch für seine Musiksprache und, jetzt kommt's, und sie liegt auch nicht richtig in der Hand, weil sie nicht pianistisch gedacht ist. Und dann finden wir einen interessanten Punkt, nämlich das, was wir Embodiment nennen. Also, wie wirkt sich das Wissen darüber aus, dass ein Pianist 10 Finger hat und ein Gitarrist 4 an der linken Hand, mit denen er arbeiten kann, gegenüber einer KI, die dieses Weltwissen vollkommen fremd ist, weil es keine Begrenzungen hat. Und das ist quasi losgelöst von der Körperlichkeit. Und dieses Problem ist auch nicht lösbar.
Und in diesem Körper und auf dieser Erde werden wir nun mal gebeutelt und gezaust, wenn wir nicht gerade tanzen oder lieben oder staunen. Und es sind nicht die schlechtesten Songs, die von all dem erzählen.
The idea that we are like broken people that are able to sort of sit and create amazing and awesome things is completely swept to one side.
Die Vorstellung, dass wir gebrochen sind und trotzdem großartige Dinge erschaffen können, die fegen diese Plattformen völlig beiseite. Wir kriegen einfach die Ware selbst. Darum geht es dabei. Die Unannehmlichkeiten der künstlerischen Auseinandersetzung zu umgehen und direkt zur Ware zu kommen. Und das wirft kein gutes Licht auf uns Menschen. Wir wollen nur noch konsumieren, nichts mehr herstellen. Mein Manager meint ja, das wird schon passen. Am Ende werden die Leute das Echte wollen. Aber ich bin mir da nicht so sicher.
Ultimately they'll want the real thing, but I'm not so sure about that. I just think that there's a sort of demoralizing effect.
Die demoralisierende, demütigende Wirkung der KI auf uns als Spezies könnte sein, dass uns so etwas wie das künstlerische Ringen egal wird, dass wir das Banale bestaunen. Dahin geht das für mich. Suno ist ganz und gar banal, ohne Seele. Ohne Geist.
The banal. That's to me the direction that it's going. Suno is utterly banal. There's no soul or spirit or anything.
Tja, hat Nick Cave recht? Werden wir umgeben von KI das Banale und das Echte oder die Aura und ihre Simulation eben nicht immer selbstverständlicher voneinander unterscheiden, sondern es im Gegenteil verlernen? Nochmal Oliver Bendel, der Wirtschaftsinformatiker und Philosoph.
In diesem Falle würde ich sagen, ja, Sie haben recht, es ist schade. Wir verlieren das Sensorium, wir verlieren das Feingefühl. Es ist eine ständige Mischung zwischen Fakes und Nicht-Fakes. Was soll man dazu sagen? Es gibt eine alte Diskussion um Kunst und Kitsch. Und wir bedauern ja auch die Leute, die zwischen Kunst und Kitsch nicht unterscheiden können. Und wir bedauern die Leute, die sich IKEA-Bilder in die Wohnung hängen, oder? Das ist so für künstlerisch Interessierte die Höchststrafe, sowas zu sehen. Andererseits muss ich sagen, wenn diese IKEA-Bilder schön sind für die Leute und Glück bringen, warum nicht? Zum einen. Zum anderen glaube ich, dass Kunst oft überhöht wurde und dass Kitsch auch funktionieren kann. Ich denke in der bildenden Kunst an Projekte von Andy Warhol oder Jeff Koons. Von daher würde ich sagen, es war zu hochnäsig, auf diese Art von Kunst oder Nicht-Kunst, die sich Kitsch nennt, herunterzuschauen. Und in der Musik ist das vielleicht ähnlich. Vielleicht ist es einfach so, dass uns auch heute Musik gefällt, die uns eben wie vor 100, 200 Jahren emotional berührt. Und vielleicht ist es letztlich doch egal, ob es KI-generiert ist oder nicht. Das hat jetzt was Trauriges, wenn ich das sage. Ich habe die Hoffnung, dass man sich wieder mehr für den Künstler interessiert, für die Geschichte hinter dem Artefakt. Aber ich glaube, viele werden bereit sein, mit der Simulation, mit der Imitation zu leben, weil es sie berührt, weil sie damit was anfangen können. Das ist ein großes Thema. Ich meine, wir leben in Kunstwelten, wir leben in Artefakten. Wer in New York wohnt oder in Tokio, lebt in einem kompletten, riesigen Artefakt mit ständiger Imitation und Simulation. Ist es da nicht egal, welche Musik man hört, von wem die generiert ist? Ich weiß es nicht genau.
Ich weiß es. Oder ich glaube, dass es nicht egal ist. Außer es ist einem egal. Oder die Musik ist egal. Aber egale Musik gab es immer schon und man muss die ja nicht hören. Im Moment ist es jedenfalls noch so, dass man beim Scrollen, etwa durch Udio, lauter Musik hört, die zwar erstaunlich echt klingt, aber auch erstaunlich durchschnittlich. Und in dieser computergenerierten und dadurch unerschöpflichen Masse zum Anhören einfach nicht besonders interessant.
Vielleicht erschöpft sich dann die ganze technische Machbarkeit irgendwann doch in so einer Art von, Hartmut Rosa würde sagen, es ist alles verfügbar und damit erzeugt es keine Resonanz mehr in uns.
Und daran können auch die Plattformen oder Labels kein Interesse haben. Für die Musikschaffenden und deren Interessen braucht es trotzdem schnell Regularien, sagt Philosophin Dorothea Winter.
Sowas wie Songwriting, wie Musikproduktion, das wird durch KI-Tools in so hohem Maße beeinflusst. Das ist auch kein Hype, sondern das ist Realität. Da müssen sich jetzt alle, die irgendwie damit befasst sind, auch beschäftigen.
Und vielleicht würden solche Regularien auch uns Musikhörenden und Liebenden nützen, sagt Jovanka von Wilsdorf, Songwriterin und zugleich ja Musical Director bei einer Roboterfirma.
Also ich bin zum Beispiel auch für ein Wasserzeichen, das so eine Art Gütesiegel für KI-freie Musik macht. Eine Art Bio-Siegel sozusagen.
Und dann werden wir sehen, ob wir uns tatsächlich wieder mehr für die Geschichten hinter der Musik interessieren werden, vielleicht auch fürs instrumentale Handwerk, für Live-Konzerte und warum nicht zugleich für Kreativität von und vor allem mit KI. Vielleicht hat Jan Werner von Maus on Mars ja recht mit seiner Neugier und seinem Optimismus.
Dass man wirklich mit so einer Art Gesamtwissen zu tun hat, das ist halt das Wahnsinnige an der KI. Das ist überbordend und da gibt es keine Grenzen mehr eigentlich. Im Moment gibt es die noch, weil die Tonqualität zum Teil schlecht ist, weil die Klischees so ein bisschen offensichtlich sind. Ne? Du sagst dann, mach mir mal die und die und die Musik. Aber das ist ja jetzt gerade so wie Schwarz-Weiß-Film mit 12 Bildern pro Sekunde. Das wird ja irgendwann CinemaScope und alle Farben, die du dir vorstellen kannst und beste Qualität. Und dann wird das natürlich toll. Dann kannst du Musik hören, die hast du halt dir niemals zu träumen gewagt. Und die wird auch nicht mehr einfach nur durch irgendwelche Lautsprecher kommen. Die ist dann vielleicht direkt schon in deinem Chip, den du irgendwie noch irgendwo dran gedockt hast, zum schnelleren Runterladen von Wissensinformationen. Also dieser Cyborg-Gedanke, der steckt da ja auch drin. Der nächste Schritt ist ja ganz klar diese wirkliche Fusion eigentlich, dieser Wolper-Dinger, der da entsteht. Zwischen Computer, zwischen ja, rechnerbasierten oder algorithmischen Denken und dieser Logik und dem, was den Irrsinn und die Willkür und die Imperfektion des Menschen ausmacht und wie das miteinander korrelieren wird, das wird toll. Also das wird richtig Chaos geben.
Aura against the Machine. Das war das Corso-Spezial, nachzuhören und zum Weiterempfehlen auch in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Bernd Lechler.